Nussschale. Der Podcast, in dem Tolbi euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Raketenantriebe. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ein paar der bisherigen Nussschale-Episoden hatten es schon in sich, aber die meisten sind nicht wirklich Rocket Science, Raketentechnik. Diese Episode aber, die ist genau das, Raketentechnik. Ich habe zwar nie in diesem Umfeld gearbeitet, mich aber als jemand, der auch am Weltraum und generell an Forschung und Technik interessiert ist, immer schon für genau so einen Kram begeistert. Und eine Sache ist mir immer wieder aufgefallen. Es ist zwar sicherlich nicht leicht, eine Rakete zu bauen und tatsächlich in den Weltraum zu schicken. Die Grundprinzipien und die Physik dahinter ist aber oftmals gut verständlich und einleuchtend. Schauen wir also mal, ob sich nicht eine Episode dazu schreiben lässt. Fangen wir mal an mit der wichtigsten Grundlage, dem dritten Newtonschen Axiom. Actio gleich Reactio. Jede Kraft erzeugt eine Gegenkraft. Dafür finden wir ganz viele Beispiele im Alltag. Wir sitzen in einem Boot und wir stoßen mit dem Paddel gegen die Wand. Dadurch wird nicht nur die Wand vom Boot weggedrückt, sondern auch das Boot von der Wand. Wir stoßen uns ab. Genau dieses Prinzip benutzen wir, allerdings ein wenig extremer. Vielleicht ein anderes, eher unschönes Beispiel, Schusswaffen. Wenn man eine Kugel, sei es aus einer Pistole oder einer Kanone, abfeuert, dann erfährt man einen Rückstoß. Die Kugel fliegt in die eine Richtung, unsere Schusswaffe wird in genau die andere, entgegengesetzte Richtung zurückgestoßen. Genau das gleiche machen wir auch für unsere Raketenantriebe. Sie fallen damit also in die Kategorie Rückstoßantrieb. Wir stoßen etwas nach hinten aus, um nach vorne angetrieben zu werden. Dabei sind Raketentriebwerke besonders gut geeignet, um ein wenig mit physikalischen Gleichungen rumzuspielen. Nehmen wir nämlich mal an, dass unsere Rakete schon im Weltraum ist und sich einfach nur in eine Richtung, nach vorne, bewegen möchte. Zum einen können wir damit alles durch einfache Zahlen statt Vektoren beschreiben, weil wir uns ja nur in eine Richtung bewegen, und zum anderen gibt's kaum Störeinflüsse, wir sind ja quasi im Vakuum. Also los, machen wir mal ein wenig Mathematik. Wird auch nicht sehr kompliziert, versprochen. Los geht's mit der Impulserhaltung. Die Rakete ist ja quasi ein geschlossenes System, zumindest wenn man auch den ausgestoßenen Treibstoff noch dazu rechnet. Machen wir das also mal. Abgeschlossenes System bedeutet, es gilt die Impulserhaltung. Kurze Wiederholung, Impuls ist eine physikalische Größe, die sich durch Masse mal Geschwindigkeit berechnen lässt. Masse mal Geschwindigkeit. Impulserhaltung bedeutet, dass in einem geschlossenen System der Gesamtimpuls immer gleich ist. Beliebtes Beispiel, eine Billardkugel trifft auf eine andere und überträgt ihren Impuls. Wenn vorher und nachher der Impuls gleich ist, dann hat die vorher ruhige Kugel nun den Impuls von der bis dahin bewegten Kugel. Das gleiche lässt sich auch auf die Rakete übertragen. Wir sind im Weltraum und zünden die Triebwerke. Vorher hatten wir einen Impuls von 0, die Rakete steht still. Und dann zünden wir die Triebwerke. Das bedeutet, dass wir irgendeine chemische Reaktion ablaufen lassen und einen sogenannten Antriebsstrahl erzeugen. Sprich, irgendein Material nach hinten hin rausstoßen. Das Zeug hat natürlich eine gewisse Masse. Machen wir uns mal ganz einfach. Wir haben eine gewisse Menge an Treibstoff geladen und die stoßen wir mal komplett nach hinten raus. Dann hat diese ausgestoßene Menge an Treibstoff einen bestimmten Impuls nach hinten raus. Vorher hatten wir aber einen Impuls von 0 und die Impulserhaltung sagt, dass wir den jetzt immer noch haben müssen. Um den Treibstoffimpuls also rechnerisch auszugleichen, muss die Rakete denselben Impuls in die exakt entgegengesetzte Richtung haben. Der Impuls des Treibstoffes ist gleich dem Impuls der Rakete, nur halt in die andere Richtung. Masse Treibstoff mal Ausstoßgeschwindigkeit ist gleich Masse der Rakete mal Geschwindigkeit der Rakete. Oder anders, wenn wir eine gewisse Masse mit einer gewissen Geschwindigkeit ausstoßen, können wir damit berechnen, wie schnell die Rakete nachher ist. Masse Treibstoff durch Masse Rakete mal Ausstoßgeschwindigkeit. Jetzt habe ich natürlich etwas geflunkert. Die Masse der Rakete ändert sich ja ständig. Ganz zu Beginn hatte sie ja den Treibstoff mit an Bord, zum Ende nicht. Das ist jetzt gar nicht so tragisch, es macht die Mathematik nur ein kleines bisschen komplizierter. Im Prinzip gilt die Formel von eben, aber immer nur für kurze Zeitabschnitte. Zur Gesamtbetrachtung müssen wir die Formel dann nur über die Zeit aufintegrieren. Das Ergebnis lautet dann, die Geschwindigkeit, die die Rakete erreichen kann, ist gleich Ausstoßgeschwindigkeit mal Logarithmus aus Raketenmasse mit Treibstoff durch Raketenmasse ohne Treibstoff. Man nennt dies die Raketengrundgleichung und sie beschreibt recht gut, was man eigentlich mit seiner Rakete erreichen kann. Natürlich möchten wir Raketen möglichst schnell machen. Das geht also auf zwei Wegen. Ich erhöhe die Ausstoßgeschwindigkeit unseres Treibstoffes oder ich habe eine möglichst leichte Rakete, deren Gewicht zum Großteil nur vom Treibstoff kommt. Kommt einem auch irgendwie logisch vor, oder? Das erklärt zum Beispiel auch, warum Raketen oftmals in mehreren Stufen gezündet werden. Schmeißt man die alte, verbrauchte Stufe ab, dann werden zum Beispiel leere Tanks oder abgenutzte Triebwerke abgeworfen, die zur Raketenmasse, aber nicht zur Treibstoffmasse zählen. Dadurch wird der Teil der Formel mit Masse mit Treibstoff durch Masse ohne Treibstoff größer, dadurch, dass der Teil Masse ohne Treibstoff kleiner wird. Das Ganze haben wir natürlich zum Teil vereinfacht. Schwieriger wird zum Beispiel, wenn wir nicht im Weltall starten. Möchten wir von der Erde aus starten, müssen wir schnell hohe Geschwindigkeiten erreichen, um die Anziehungskraft der Erde zu überwinden. Und auf der Erde haben wir auch noch den Luftwiderstand. Im Prinzip heißt das aber nur, wenn wir von der Erde starten wollen, dann müssen wir dem Ganzen einfach noch mehr Dampf verleihen. Ein weiterer Grund für ein mehrstufiges System. Zunächst mal ein Triebwerk, das die Rakete mit ordentlich Schub von der Erde entfliehen lässt und dann eine Stufe, welche für einen kontinuierlichen Antrieb sorgt. Letzteres darf man sich übrigens nicht so vorstellen wie bei einem Auto auf der Erde. Fahren wir auf der Autobahn, müssen wir immer das Gaspedal gedrückt halten, ansonsten bleiben wir schnell stehen. Das kommt durch die Reibung zustande, die vor allem durch die Gravitation der Erde erzeugt wird und durch den Luftwiderstand. Im Weltall haben wir das nicht. Die Rakete behält also bis auf ganz kleine Werte ihre Geschwindigkeit bei, selbst wenn wir nicht mehr für extra Schub sorgen. Jeder zusätzliche Antrieb erhöht einfach die Geschwindigkeit. Deswegen gibt es zumindest für die Fortbewegung im All noch andere Antriebsarten als die gewaltigen Raketenantriebe mit extrem großen, aber kurzfristigem Schub, wie sie benutzt werden, um aus der Atmosphäre rauszukommen. Beispielsweise die Ionentriebwerke. Die Idee bei diesen Antrieben ist, dass man Moleküle ionisiert, also durch das Entfernen oder Hinzufügen von Elektronen elektrisch auflädt und dann durch ein elektrisches Feld in eine bestimmte Richtung beschleunigen kann. Ihr könnt es euch denken, nach hinten raus. Klar, der Schub ist dabei wesentlich geringer, allerdings sind die Ionen deutlich schneller. Höhere Ausstoßgeschwindigkeit sorgt für eine höhere Raketengeschwindigkeit. Dafür brauchen die Ionenantriebe aber auch deutlich länger. Die Raketen fangen also langsam an, werden dann aber auch kontinuierlich über die Zeit immer schneller. Für große Entfernungen im All ist das echt gut, wobei man da auch beachten muss, dass, wenn man ein bestimmtes Ziel anstrebt, man auch genauso lange fürs Abbremsen braucht wie fürs Beschleunigen. Es gibt auch noch ein paar andere Arten von Triebwerken, die entweder benutzt werden oder an denen zumindest geforscht wird. Eigentlich alle funktionieren aber nach demselben Prinzip und lassen sich damit auf die Raketengrundgleichung von eben zurückführen. Und damit soll es auch für diese Episode genügen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.